Herzlich willkommen zum «Roten Gast» von dieser Woche. Mein heutiger Gast ist der Alois Grichting. Gross vorstellen müssen wir den Mann sicherlich nicht. Ist er doch schon seit langem der breiten Öffentlichkeit bekannt für seine Kolumnen und für die verschiedenen kirchlichen Informationen im Walliserboden. Seit 4 Jahren schafft Alois Grichting auch intensiv im Radio Rotto mit. Er behandelt da Themen rund um Kirche. Man sieht es also, Kirche und der Sozial- und der christliche Gedanke liegt um Alois Grichting sicherlich am Herz. Darum jetzt meine Frage, Alois, wieso bist du nie Pfarrer geworden?
Zuerst, wenn ich in Agar in die Schule gegangen bin, das ist also von 1940 aufwärts, das ist schon häufig Zeit jetzt, hat der Pfarrer damals, der in Agar war, der Xaver Noti gemeint, ja, ich sollte eigentlich Priester machen, eines Tages. Er hat sich vielleicht von der Idee geleitet, dass man ein guter Messdiener, das bin ich damals gewesen, war ab und zu gerade so der Dummste war in der Schule. Und einer, der, ich sage es manchmal so, nicht gerade jeden Morgen eine Handgranate zum Frühstück isst, dass der gewisse Anlagen hätte, für einmal Priester zu machen. Und dann hat er mich ins Kollegium bringen. Ich bin durch ihn eigentlich ins Kollegium gekommen. Das ist damals eigentlich ein Auswahlverfahren war, das sehr valabel ist. Viele Leute haben damals eigentlich nur Advokat, Doktor oder Pfarrer studieren. Ich bin dann ins Kollegium gekommen und habe da, aber die 8 Jahre ist das damals gegangen, zum Teil im Internat, zum grössten Teil im Internat gelebt. Und da hat sich bei mir eine innere Entwicklung gezeigt. Wenn jemand so mit 12, 13 Jahren ins Kollegium kommt, kann er sich wirklich noch nicht ganz für den Priesterberuf entscheiden. Die innere Entwicklung hat mir einfach gezeigt, dass ich dafür nichts habe. Das heisst, ich hätte zum Beispiel eben der Zölibat hätte ich nicht halten können. Ich habe gesehen, das ist einfach zu viel für mich. Und ich habe dann nachher den Gedanken, Priester zu werden, aufgegeben. Es sind noch andere Gründe in diesem Zusammenhang. Zum Teil ist ja das Priester da, sie auch nicht einfach, indem sie sozial sehr zum Beispiel alleinig sind, sie müssen und in diesen Dörfern sein, irgendwo, und das gibt Probleme. Und ich bin eher ein Mann für Kommunikation eingestellt in dem Sinn, ich tue einfach gerne ein bisschen unter den Leuten sein, und wie du, Olivier, vorher gesagt hast, tue ich ja auch auf dem Radio ab ein bisschen arbeiten und schreiben. Und das macht man ja für jemanden. Das tut man ja in Kommunikation machen.
Du hast gesagt, Zölibat. Und das eigentlich als erster Grund angegeben, dass du nicht Priester bist geworden. Wann hast du gemerkt, dass du das Zölibat nicht kannst leben? Wann ist das passiert bei dir? Das muss irgendwie eine Entwicklung sein. Und hast du plötzlich gemerkt, ich brauche Frauen, ich brauche Mädchen. Wann ist das gewesen? Wie hast du das gemerkt?
Ja, das geht alle zusammen sehr wahrscheinlich gleich. Eines Tages merkt man, dass das andere Geschlecht eine gewisse Bedeutung hat. Dass man, wie man Wallis sagt, merkt, dass es auch noch andere Leute gibt. Und das ist eine natürliche Entwicklung. Das war einfach so, dass ich Mädchen gesehen habe und so. Wir waren ja damals immer im Internat gewesen. Und wir haben zum Beispiel Mädchen gesehen, wenn die ins Pensionat sind gegangen und so. Ich habe einige von denen aber gekannt und die Brüder von denen gekannt und so. Und das ist einfach in der Richtung gelaufen.
Du bist 8 Jahre dann im Kollegium in Brigen. Wie war das damals mal das Leben am Kollegium gewesen, wenn man das mit heute vergleicht? Du bist ja jetzt Lehrer im Kollegium und damals mal bist du Schüler gewesen. Wie war das damals mal gewesen?
Das Kollegium hat eigentlich eine jesuitische Ordnung gehabt, das heisst eine strenge Ordnung. Wir haben zum Beispiel im Sommer am Morgen um 5:30 aufstehen. Dann haben wir zuerst Messe gehabt, jeden Tag. Wir sind nachher ins Studium gegangen. Dann haben wir nachher Frühstück gegessen. Zum Beispiel, für das Frühstück gegessen, haben wir vom Studiosaal in 2er Kolonnen den Wänden entlang stillschweigend müssen übergehen in den Esssaal. Das heisst also mit anderen Worten, wir sind da ziemlich stark unter der Knute gewesen, wenn man heute vergleicht. Heute haben die oberen Klassen weitgehend freien Ausgang und so. Nachher haben wir studiert, es sind viele Priester da gewesen, weil unsere Lehrer waren. Wir haben einfach eine streng geregelte Studienzeit gehabt. Auch an den freien Tagen, zum Beispiel eben am Sonntag und so, haben wir in 2er Kolonnen müssen spazieren auf gegen Napoleonsbrücke und so weiter. Man hat uns also schon streng dran gehabt. Eine grosse Revolution war zum Beispiel, wenn ich der damalige Präfekt, der nachher Rektor war, ist der Domherr Karle, der Dr. Karle, einmal ein Radio hat in den Studiosaal getan, wo wir auch noch Nachrichten hören. Vorher haben wir irgendwie von der grossen Welt wenig gemerkt. Man hat es ziemlich abgeschirmt. Das ist eine ganz andere Welt. Heute, wenn ich das vergleiche mit dem, was heute läuft im Internat, heute ist viel mehr Selbstständigkeit, auch Mitbestimmung und derige Bedingungen eben, zum Beispiel Stillschweigen am Abend, ist immer ein Nachgebet, man muss stillschweigen und so, man darf nicht reden im Schlafsaal und so. Das ist natürlich heute nicht mehr. Wir haben damals auch noch mehr so eine Mütze haben, das war eine blaue Studentenmütze gewesen. Und die haben wir also überall müssen tragen. Es hat Strafe gegeben, wenn man die nicht hatte. Es war also viel eine uniformiertere Zeit gewesen. Heute haben die, die im Internat leben, Probleme mit dem. In dem Sinn, dass sie einfach fast meiner Meinung nach zu viel Freiheit haben. Sie haben die ganzen Medien, was sie müssen verarbeiten müssen. Sie sollten dann auch studieren, sie müssen Sport treiben. Heute sind die Anforderungen von außen an viel grösser als auf uns damals. Damals war noch so eine friedliche Zeit in dem Sinn. Wir sind streng gehalten worden, wie ich schon gesagt habe. Aber irgendwie hat das einem gleich geformt und hat einem vielleicht ein bisschen mehr Konzentration gegeben, als das heute zum Teil möglich ist.
Also ist der Wandel zu heute eigentlich schlecht?
Keineswegs. Ich bin nicht der Meinung, dass die Lage, wie es heute ist, schlecht ist. Keineswegs. Aber wir müssen Methoden finden, nach denen die Schüler und Schülerinnen, die heute müssen im Kollegium studieren und überhaupt müssen leben in dieser Zeit, Methoden finden, nach denen die können und leben. Das heisst, wir müssen ihnen Möglichkeiten in die Hand geben, das, was auf sie zukommt, die Informationsmasse, die täglich auf sie kommt, aber auch die ganze ethische Entwicklung, moralische Entwicklung, die wir heute feststellen, dass sie das können verarbeiten und für sich selbst etwas Tragendes daraus nehmen. Also schlecht ist das nicht.
Nach dem Kollegium, wie ist nachher deinen Weg weitergegangen?
Nach dem Kollegium habe ich mich dann entschieden, an die ETH zu gehen, aber ich musste zuerst noch ein Jahr Praktikum machen. Ich war dann in der Alluswies in Schippis und habe auch noch in Ardon, in der Gießerei, gelernt Giesso. Das war damals Vorschrift gewesen, und bin an die Abteilung für Elektrotechnik an der ETH eingetreten und habe das machen. Und im Jahr 1960 das Diplom gemacht als Elektroingenieur an der ETH. Ich war Assistent und habe während der Assistentenzeit entdeckt, dass ich gerne würde unterrichten würde und habe Elementarmathematik gemacht. Elementarmathematik heisst aber die Mathematik, die wir am Kollegium die machen, heute und so. Und habe nachher eben auch mit der Zeit geschaut, dass ich eine Lehrstelle könnte finden und bin dann ins Kollegium gekommen im Jahr 1964, sodass du hast vor nicht langer Zeit kann noch im Walliser Boten lesen, dass ich 30 Jahre im Dienst vom Staat Wallis bin und dass ich da kann noch nach Sitten gehen und mir da eine Uhr reichen. Das ist also so grob ein Raster.
Aber das ist noch nicht alles gewesen, was du gemacht hast. Du hast nachher anschließend parallel zu dem Lehramt, das du gehabt hast, ein Studium gemacht in nationaler Ökonomie. Wieso das?
Ich habe mir einfach, wenn ich als Lehrer hier angefangen habe, gesagt, falls du mal aus dem Lehramt müsstest aussteigen und so, und auch schon als Assistent an der ETH habe ich das mir überlegt, wäre es eventuell gut, wenn man Ingenieur ist, dass man noch eine wirtschaftliche Idee hätte vom Ganzen. Und ich war da Assistent am Institut für elektrische Anlagen und Energiewirtschaft und da sind eben wirtschaftliche Probleme auch behandelt gekommen. Ich habe, wenn der Chef nicht da war, eine Vorlesung auf dem Gebiet halten und so. Und dann bin ich irgendwie so ein bisschen in die Wirtschaft reingerutscht. Ich habe dann nachher, wenn ich hier angefangen habe, ein Jahr, zwei voll auf der Schule geschafft und habe dann nachher angefangen, das weiter bearbeiten. Das ist dann eigentlich fast so ein Unikum von Studium gewesen. Damals hat man noch das sogenannte grosse Doktoratsexamen machen. Das hat eine ganze Reihe von Seminararbeiten bedeutet in Sozialpolitik, Statistik, Wirtschaftspolitik, theoretische Nationalökonomie und so weiter. Und da habe ich dann in einer Sommerferien und auch in einer Semesterferien, also damals sind das Trimesterferien gewesen, habe ich dann da die Seminararbeiten bearbeiten können. Und der Rektor im Kollegium, der Domherr Karle damals, hat mir einfach die Möglichkeit gegeben, jedes Jahr am anderen Tag noch frei zu haben. Die Lehrer im Kollegium haben ja nicht so viele Stunden wie die Schüler, die haben weniger. Und dann bleibt einfach immer noch ein Teil übrig. Und dann habe ich während diesen 5 Jahren bis 1970, von 65 bis 70, habe ich dann noch an der Universität Freiburg, die Reihe noch, jedes Jahr die verschiedenen Professoren gesehen. Ich bin morgen und abgereist in Brieg und bin dann am 9. Morgen in Freiburg und habe die Sachen gemacht. Schlussendlich habe ich im 70 das grosse Doktoratsexamen gemacht. Das sind immer eine halbe Stunde mündlich und 4, 5 so Arbeiten an 4 Stunden schriftlich und eine Probearbeit. Und genau im 69, wenn die Lieder vom Mond sind, gelandet, wenn also der Neil Armstrong gesagt hat, das ist ein kleiner Schritt für mich, aber ein grosser Schritt für die Menschheit. An dem Abend habe ich meine Probearbeit abgegeben, das weiss ich noch, und hatte die ganze Nacht da zugeschaut, wie die da auf dem Mond waren. Und das ist für mich eine grosse Erinnerung. Nachher habe ich dann 4 Jahre an einer Dissertation geschafft und habe eine Arbeit gemacht über eigentlich in der Betriebswirtschaft, nämlich Betriebsgröße, wie wirkt sich das aus. Englisch heisst das Economies of Scale.
Wieso hast du nachher nie auf diesem Gebiet weitergeschafft?
Das war so, ich habe eigentlich in meiner Anlage im Kollegium eine humanistische Ausbildung bekommen. Wir haben Kunstgeschichte, wir haben sehr viel Literatur, alte Sprachen, Griechisch und so. Und so bin ich eigentlich mit einer humanistischen Grundlage da im Leben gestanden, nachdem ich Matura gemacht habe. An der ETH habe ich eine naturwissenschaftliche oder ja, technische Ausbildung bekommen. Und ich habe dann nachher eben in der Wirtschaft gedacht, da finde ich etwas. Und nun war es so, wenn das alles fertig war, habe ich mir gesagt, wie kannst du das jetzt nutzen? Zuerst hatte ich einmal daran gedacht, am Kollegium eben in diesen Fächern, Wirtschaftsfächern, euch zu unterrichten. Aber das war nicht möglich, nachdem die Stellen da alle schon besetzt waren. Damals war das Wirtschaftsgymnasium auch noch relativ klein. Und ich hatte einfach aus dem Grund nicht in der Richtung unterrichten und hatte das allmählich so, die wirtschaftlichen Zusammenhänge und das ein bisschen verloren. Das heisst, interessiere mich immer noch dafür, aber ich kann das eigentlich jetzt nachher nicht brauchen, weil ich ja nachher nicht mehr, wie die erste Absicht war, nachher in eine Industriefirma gegangen, sondern ich habe eigentlich dann nachher das so für mich behalten. Heute sehe ich das fast so, da trägt sich ein bisschen mein Drang, uns etwas zu lehren und etwas zu wissen. So wie andere Sporttreibende habe ich einfach das gemacht, aus heutiger Sicht.
Du hast schon mal gesagt, mein Lehrberuf entspricht genau meinem Hobby. Wie meinst du das?
Ich sehe mich, ich weiß nicht, ob du hier und mal etwas von mir gelesen hast, Summi Leser im Walliser Boden werfen mir das euch vor, ein bisschen als eine lehrhafte Natur. Das heisst, ich tue gerne, ich habe nur die Leidenschaft eigentlich zusammenhängend gesehen und die euch zu beschreiben. Ich habe manchmal Artikel geschrieben über zum Beispiel, was geht im Weltraum, oder was ist zum Beispiel in den Naturwissenschaften interessant und probiere das irgendwie populär zu machen, gewisse kleine Zusammenhänge klarzulegen. Ich bin eigentlich in meiner Anlage eine lehrhafte Natur. Ja, ich wollte vielleicht euch sagen, das habe ich vielleicht geerbt. Mein Vater, der jetzt so der 87-jährig ist und in Agaro leben tut, der hat seinen Lebtag, kann man sagen, wenn er noch aktiv war, in einer Alusweis geschafft. Und da hat er als Arbeiter angefangen, ohne Beruf. Damals hat man ja nicht kennen, alles Beruf lehren. Und er ist dann am Schluss von seiner Tätigkeit, nach 43 Jahren, auch Instruktor und Lehrer gewesen da unten. Und irgendwie liegt das ein. Ich habe noch 2 Schwestern, die Lehrerinnen sind. Die Aloysia, die auch im Kirchenmagazin mitschafft. Die kennst du, gell, Olivier? Und dann habe ich noch die Clara Zurbrücken. In Briegerbad ist eure Lehrerin. Das liegt irgendwie in der Familie oder auf der Linie, würde ich sagen. Und jetzt Hobby, es ist wirklich für mich ein Hobby. Ich muss sagen, muss ich die Lehrer immer, ja, ihr versimpelt, oder? Das ist ein Simpel, ihr kommt doch da schlimm dran, ihr seid die Letzte, was geht und so. Im Kollegium oben an, habe ich, muss ich sagen, immer noch Freude, einen schönen Beweis, einen hübschen, flotten Beweis zu machen. Und was ist dabei ist anders? Der Beweis ist immer der gleiche, den ich in der Mathematik machen muss. Aber die Leute, denen man dabei bringt, die ungeheuer ändern sich, oder? Es gibt immer neue Köpfe, es gibt neue Probleme. Das liegt in der Erdmasse von der Menschheit. Die Desoxyribonukleinsäure, die wir programmiert sind, die bleibt immer sehr variabel, sehr veränderlich. Und so ist einfach immer eine Freude, wenn man etwas den Leuten vermitteln kann.
Natürlich, aber du bist jetzt seit 30 Jahren bist du in einem Lehrberuf im Prinzip und du hast seit 30 Jahren im Prinzip die gleiche Materie präsentieren. Vielleicht ein bisschen eine Entwicklung hat die Materie schon durchgemacht. Aber im Prinzip ist es genau das Gleiche. Wird das nicht irgendwo langweilig? Man kann ja im Prinzip als Lehrer die genau gleichen Blätter rausnehmen, die genau gleichen Aufgaben verteilen, die genau gleichen Prüfungen machen. Ist das nicht irgendwo langweilig?
Ja, wenn man es so machen würde, schon. Aber ich muss auch sagen, wie vorher schon kurz, haben wir darüber kurz geredet, es gibt immer andere Leute. Zweitens habe ich festgestellt, gerade in der Mathematik haben wir verschiedenste Stoffe. Zum Beispiel, wenn ich noch im Kollegium war, haben wir ein ganzes Jahr lang Ellipsen, Parabeln, Hyperbeln, Kegelschnitte, sagt man dem, gemacht. Heute müssen wir zum Beispiel sehr viel mehr Statistik machen in der Matura-Klasse zum Beispiel oder auch schon vorher am Gymnasium. Wir haben eine Zeit lang Mengenlehre gehabt, wir haben Abbildungsgeometrie gehabt. Das ist einfach in vollem Fluss. Und jetzt so, klar, der Lehrsatz von Pythagoras, was sicher eine Haufen Hörerinnen und Hörer kennen, und der Lehrsatz von Pythagoras, der ist vor 30 Jahren der gleiche wie heute. Wir den jetzt vielleicht ein bisschen anders darstellen. Es gibt bekanntlich 100 Beweise für den Lehrsatz des Pythagoras. Einmal müssen das Buch schreiben, die 100 Beweise für den Lehrsatz des Pythagoras. Aber nur, das kommt darauf an, wie man das abpackt. Ich zum Beispiel habe jetzt schon zum Teil alten Stoff, wie du sagst, also Standardstoff zu vermitteln. Das muss ich euch, das ist mir vorgeschrieben. Aber ich tue zum Beispiel immer frische Aufgaben suchen oder einfache Darstellungen. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass man nie einfach genug sein kann im Unterricht. Und das ist in dem Sinn interessant. Ich finde noch immer wieder so, und das tue ich ergänzen. Ich habe ganz am Anfang, wenn ich angefangen habe, von meinem Chef an der ETH ein System übernommen, nämlich alles schriftlich zu machen. Er hat mir gesagt, wenn ihr jetzt ins Lehrfach geht, die hat alles schriftlich vorbereitet. Jetzt habe ich zum Beispiel eine ganze Batterie von Ordnern. Da drin sind alle die verschiedenen Lehrsätze und so, sind die bereit. Wenn jetzt mir zum Beispiel einer kommt und der sagt mir, geh mal da in der zweiten Klasse, geh irgendetwas unterrichten, quadratische Gleichungen oder so, dann kann ich das mir rausnehmen, nachschauen, wie ist das gewesen, wie steht das und so. Dann schaue ich neue Lehrbücher und dann bin ich da bald einmal drin. Ich tue also in dem Sinn ergänzen, schaue, was sind neue Lehrbücher, was bringen die. Wenn man statisch bleibt, dann ist es schon so, wie du vorher gesagt hast, sonst aber nicht.
Aber man tut ja eigentlich nicht nur unterrichten, man tut ja die Leute im Prinzip auch irgendwie erziehen. Ist es nicht irgendwo Gefahr als Lehrer, dass man die Leute mit den Meinungen, die man selber hat, euch beeinflussen tut?
Es gibt überhaupt keine neutrale Äußerung, die ein Mensch macht. Das, was du jetzt gerade gesagt hast, das wirkt auf einen Haufen Leute, die da zuhören dient. Es gibt keine neutrale Äußerung und es gibt auch keinen neutralen Unterricht. Denn wir stehen vor einer Klasse und die Klasse, die merkt haargenau, was wir für Typen sind. Die beurteilt ist sofort. Ich würde sagen, die Beeinflussung, was ich da gibt, ist irgendwie zweier Art. Zum ersten Mal ist es unsere Persönlichkeit, was wir sind. Ich finde zum Beispiel so Kinder, die da in der Erstklasse sind, ich habe jetzt da gerade eine erste WGB. Die sagen mir manchmal, was habt ihr heute mal wieder für einen Job an? Oder was habt ihr da für ein Trikot an? Wo habt ihr die Tür, die der Staat gegeben hat? Und solches. Das heisst, die schauen einfach, was bist du äußerlich, gell? Aber sie schauen euch, ob du wahr bist, ob du gerade bist. Und das beurteilen sie, von dem leben sie. Das ist also die menschliche, psychologische Komponente auf der einen Seite. Und die ist nicht zum Gehen. Dann natürlich der Einfluss vom Lehrer, von jedem Lehrer. Ich will mich da nicht apparieren, dass das speziell bei mir ist. Jeder Lehrer aller Stufen ist natürlich die Vermittlung von Wissen. Und das Wissen ist uns vorgeschrieben. Wir müssen unsere Leute dazu ziehen, dass sie nachher an höhere Schulen gehen können. Zum Beispiel im Typus B, wo ich jetzt praktisch meinen Lebtag unterrichtet habe, also im Latin-Gymnasium, da müssen wir auch so weit gehen, dass sie können die ETH beziehen, dass sie können Medizin studieren und so weiter. Wir müssen da also ziemlich einen Wissenskatalog durchjagen und der ist manchmal auch strikte und verlangt ziemlich viel.
Aber man kann doch als Lehrer im Prinzip suggestiv die Leute behandeln. Man kann durch ein Thema, zum Beispiel ein politisches Thema, als Lehrer irgendwie nochmal so objektiv irgendwie einfließen und plötzlich nehmen die Jungen das auf und erzählen das daheim.
Klar sind die beeinflusst. Wir wollen die beeinflussen. Wir müssen die beeinflussen.
Ist das nicht gefährlich? Das ist doch wahnsinnig gefährlich.
Ich bin zum Beispiel, wie ich dir ganz am Anfang von unserem Gespräch gesagt habe, von meinen damaligen Lehrern stark in die Gefäße genug gekommen. Von meinen Lehrern, ich erinnere mich zum Beispiel an den Rektor damals, den wir hatten und so. Ich habe jetzt die Erfahrung gemacht, nach 30 Jahren Unterricht, dass die Schülerinnen und Schüler von uns etwas wollen. Die wollen von uns irgendwie eine strikte Linie haben. Zum Beispiel in der ersten WGB, da hatte ich jetzt so Unruhe gehabt, ziemlich Unruhe. Die haben einfach, Menschen müssen da dauernd boxen, lachen und kichern und so weiter. Da habe ich jetzt mehr so strikt eingreifen und einfach streng sein und einfach die, die das machen und aufschreiben und dann Strafen androhen und so weiter.
Ja, aber
sie müssen einfach von uns geleitet kommen. Gefährlich, ich sehe da schon, die nehmen schon das übernehmen, was wir ihnen sagen. Aber sie dürfen nachher ja deren Entwicklung mitmachen. Und die Entwicklung geht dahin, dass sie mit der Zeit ein eigenes Urteil bilden über das, was sie kehren. Und sie wachsen ja, ein paar Jahre sind ja die da oben dabei. Man sagt ja nicht umsonst, die Mittelschulabsolventen, Maturanten, das ist das gefährlichste Publikum, was überhaupt hat. Das weiss am meisten, ist am kritischsten und Gott sei Dank ist es so. Und da können sie die euch meiner Meinung nach in die Lage kommen, dass sie können beurteilen, ob das, was wir ihnen gesagt haben, ob das eigentlich trägt oder nicht trägt. Und die Entscheidung müssen sie nehmen. Jetzt, wenn wir ihnen da Wissen geben, sie können ja uns Bücherwissen haben oder alles Mögliche, vom Fernsehen und so, sind die stark belastet und so, mit Wissen und so, da müssen sie eben die Auswahl treffen. Die Auswahl, die wir eben gesagt haben, was jeder, der hier leben tut, zum Menschsein braucht. Er muss einfach eine gewisse Sache selber auswählen und uns kritisieren. Auch das, was an uns gefährlich war, muss er kritisieren und kritisch beleuchten und dann kann das vielleicht integrieren. Das heisst, zu sich selber nehmen und das kann vielleicht für ihn tragend sein, aber eventuell eben auch nicht.
Alois Grichting, ich wollte mit dir gerne ein Spiel machen. Und zwar folgendes. Ich habe 10 Behauptungen aufgestellt und du darfst nur mit Ja und Nein antworten. Also im Moment auf jeden Fall.
Das ist natürlich ein bisschen hart.
Das ist hart für dich, ich weiss. Aber du darfst einmal einen Joker setzen.
Weil ja grundsätzlich zu dieser Frage sehr wahrscheinlich nicht nur 2 Antworten möglich sind, ja oder nein, sondern weil da vielleicht noch differenziert müsste kommen. Aber ich probiere es.
Wir probieren es. Frage Nummer 1 oder Behauptung Nummer 1. Ich habe mich in meinem Leben nie um das gekümmert, was das Volk von mir gedacht hat.
Ja.
Frage Nummer 2, Behauptung Nummer 2. Mir macht das weh, wenn meine Schüler mir zum Übernehmen Butter sagen?
Nein, das ist kein Problem für mich.
Ich bin total ein Workaholic. Ohne meine Arbeit gehe ich unter.
Ja.
Das Zölibat im katholischen Glauben ist auch noch heute berechtigt.
Ja.
Ich bin ein Mensch, der im Mittelpunkt will stehen.
Nein.
Die heutige Jugend kann einem leid tun.
Nein.
In der Oberwalliser Kirche gibt es, wie sonst auch an Haufen Orten, verschiedene Missstände. Wenn ich als Welt auspacke, was ich über irische Kirchenträger weiss, dann würde ich vom Volk gemetzelt.
Nein.
Die Bibel ist das erfolgreichste Märchen.
Nein.
Ich freue mich auf mein Rentnerleben.
Ja.
Bei der Kritik von einem Kulturerlass ist es immer einfacher, negativ zu kritisieren, als positiv zu beschreiben.
Ja.
Und gerade bei dem bleiben wir gerade. Und da geht es um die Diskussion, die jetzt im Leben ziemlich massiv ist, passiert. Um die Geschichte vielleicht ein bisschen aufzurollen, das ist um das Konzert die Hirtenmesse gegangen, wo in Sonne Glas und Grächer aufgeführt wurde. Du bist in der Vorstellung von Sonne Glas dabei gewesen und hast kritisiert, dass die Leute zum Teil während der Lieder geklatscht haben. Wieso hast du das kritisiert?
Das Klatschen ist einfach zu diskutieren. Das ist das Einfachste an der ganzen Sache. Das ist weltweit einfach Brüch, dass man in einem Konzert, zum Beispiel da ist D-Moll Streichkonzert von Bach für 2 Violinen, dass man da nicht in die einzelnen Sätze reinklatschen. Das habe ich einfach gesagt, weil mich das gestört hat und weil es eigentlich nicht unbedingt Brüch ist. Wenn jetzt Sani Glaser meinen und sie müssen da einen eigenen Stil machen, dann kann ich das nicht anders sagen. Aber wenn ich schon auf Sani Glas gehe, für das Konzert anzuschauen, ich mache das als Liebhaber, ehrlich gesagt, ich wollte mich da nicht als grosser Kenner aufspielen im Allgemeinen, aber dass man nicht so klatschen, das habe ich also wirklich gewusst. Und dann habe ich das kritisiert. Ich sehe darin kein Problem.
Machen dir die Reaktionen, die jetzt passiert sind, nicht weh? Wenn zum Beispiel hast du gelesen hast, was ein Vizepräsident von Sonne Glas geschrieben hat, der gesagt hat, du hast mehr von Westen nach Osten im Kopf, Nico statt von Süden nach Norden.
Der Herr war gerade in jedem Fall irgendwo in meiner Nähe gewesen. Und ich tue während einem Konzert tue ich immer arbeiten. Das heisst, ich schreibe mir genau auf, was alles zusammengeht. Ich tue mir aufschreiben, was ich irgendwie finde, und das ist jetzt nicht so gut gewesen. Da habe ich einen krächzen oder da hat irgendjemand falsch gespielt oder was ich einfach kehre, wenn ich finde, das ist schlecht. Und das tue ich mir während der Zeit, schaffe ich immer. Und dann muss ich natürlich notwendigerweise, weil ich ein Arbeitsbuch bei mir habe, der Kopf, wenn ich schreibe, vorhin habe und wenn ich den geschrieben habe, müssen wieder aufhaben. Ich weiß nicht, ob der Vizepräsident von St. Niklaus meint hat, dass ich den Kopf geschüttelt habe, wenn ich eben da in das Bach-Konzert hintereinklebt. Das kann sein, aber schlimm sehe ich das auf keinen Fall an. Das berührt mich gar nicht. Ich würde sagen, die Voraussetzungen, die er an einer Kritik hat, sind sehr wahrscheinlich andere als ich. Es ist erwartet vermutlich, dass ich da einkomme und da jetzt einfach nur schreibe, dass sie wunderbar waren. Zum Teil habe ich euch das geschrieben. Ich habe geschrieben, dass sie eine gute Idee war, dass die beiden Chöre sich zusammen arbeiten. Ich habe geschrieben, dass zum Beispiel so ums Recht war, gut war. Aber ich kann einfach nicht nur schreiben, dass sie alles gut war. Da ist die Voraussetzung anders. Dann hätte ich noch zu Gleis bleiben und an meinen Computer gehen und da drin schreiben, das war ein herrliches Konzert gewesen. Aber ich bin der Meinung, ich sollte das Konzert anschauen und sollte die Wahrheit über das Konzert feststellen. Und wenn ich da hinkomme und das machen alle, die Konzerte besprechen, können wir nicht ist von dem Laleto, ja, wie ist das? Wie viele Monate haben jetzt die an dem geschafft? Welchen Aufwand haben die getrieben? Und welche Mühe haben jetzt die gehabt, um das zu machen? Wir müssen das anschauen, was gegangen ist. Und ich glaube, das Konzert, ich habe gesehen am Schluss, die Leute sind begeistert gewesen, ja, am Schluss haben ja schon alle zusammen Stille nachgesungen. Ich habe diesen Leuten das Zeug gebilligt und habe das nicht als blöd gefunden, im Gegenteil. Ich habe das Klima auch nicht gefunden, habe das geschrieben. Aber ich tue nicht einfach eine Kritik schreiben oder eine Überlegung schreiben zu dem. Das ist ja eher eine Überlegung, ein paar Überlegungen, was ich ein Liebhaber von der Musik, die jetzt auf einem Jahr zehn Zeit hatte, sich da ein bisschen zu arbeiten, zu dem Konzert macht. Und ich sehe das einfach nicht sehr gefährlich. Und auch was die geschrieben haben, das ist eine andere Voraussetzung, als ich habe.
Wie meinst du das in andere Voraussetzung?
Es scheint einfach das Gefühl, man sollte einfach nur schreiben, was aber gut ist und was fantastisch ist. Und
wobei
und
du hast ja in meiner Behauptung gesagt, es ist aber einfacher, negativ zu sein, als positiv.
Es ist einfacher, negativ zu sein, aber ich sehe das eigentlich sehr viel, was im Walliserboot zum Beispiel geht. Es gibt ja journalistisch, du bist ja Journalist, gibt es die berühmte Regel, die heisst eigentlich folgendermaßen, ja, das, was gut ist, ist keine Nachricht mehr. Und wir leben im Journalismus, sei es Radiojournalismus oder Zeitungsjournalismus, schon ein bisschen in der Richtung. Aber ich, wenn du die Kritik oder das, was ich da geschrieben habe, genau liest, wenn du die Würdigung genau liest, wirst du eine Haufe positive Sachen finden. Ich lasse mich im Allgemeinen leiten von dem, was ich sehe, was positiv ist und von dem, was negativ ist. Wobei das Positive im Allgemeinen eben unter die Räder kommt. Da bin ich voll einverstanden.
Eine andere Frage war, mir macht das weh, wenn meine Schüler mir Butter sagen. Und da hast du gesagt, nein.
Überhaupt nicht, denn das ist eine lustige Geschichte. Ich habe seinerzeit einmal erklären, was eine veränderliche Größe ist in der Mathematik. Dem sagen wir eine Variable. Und du bist ja auch, glaube ich, Student der Nationalökonomie. Du weißt, dass da ein gutes Buch gibt. Das ist der Samuelsen, Paul A. Samuelsen. Der gute Mann war Berater von Präsident Kennedy, nachher Nobelpreisträger, hat ein gutes Buch geschrieben, Einführung in die Nationalökonomie. Und da drin gibt es ein Diagramm, da die auf einer Achse, sagen wir, Horizontalachse, waagrechte Achse, die Aufträge, wie viel Butter eine Volkswirtschaft kann fabrizieren und senkrecht dazu nach oben an, wie viele Kanonen sie kann fabrizieren, wenn es eben alle Kräfte gibt, die darauf auf Kanonenherstellung oder Butterherstellung arbeiten. Jetzt, wenn man natürlich weniger Butter macht, kann man dafür ein paar Kanonen mehr machen und so weiter. Dann gibt es eben eine veränderliche Größe, dann sieht man in der Nationalökonomie eine Transformationskurve. Und da habe ich das erklären. Und dann, von da weg, hat der Schüler das gepackt. Und seitdem sagen sie mir zum Übernahme Butter.
Also im schlimmsten Fall hängst du eine Kanone heissen.
Ja, das wäre dann schon schlimm, das würde nicht der Tatsache entsprechen. Ich fühle mich persönlich sehr mittelmäßig, aber Butter, das geniert mich gar nicht. Das ist jetzt einfach eingebürgert. Und ich bin eigentlich da nicht negativ der Sache gegenüber. Ich freue mich, wenn die Jungsten, die kommen, gerade sofort merken, voilà, der Sieg heisst jetzt so Butter, oder?
Eine andere Behauptung war, ich bin ein Mensch, der im Mittelpunkt will stehen. Und da hast du gesagt, nein. Wobei, jetzt muss ich einfach mal die Tatsache auflisten. Du bist ein Mensch, der sehr viele Bücher schreibt. Du bist ein Mensch, der sehr viele Artikel schreibt im Walliserboden. Übrigens, die Kolumnen und dann zum Teil die Kirche, unsere Kirche machst du ja immer. Dann die ganze Arbeit da im Radio. Jetzt Kritik über irgendwelche kulturellen Anlässe. Also stehst doch du immer irgendwo im Mittelpunkt vom kulturellen, kirchlichen, geistlichen Geschehen.
Ich habe mich, das habe ich dir auch schon vorher mitgeteilt, habe ich mich immer interessiert, nie wie Zusammenhänge zu sehen und die in gewissem Sinn für mich selber zu verstehen, aber nachher auch schriftlich darzustellen. Das ist einfach durch einen Lehrer so gegessen, der muss das machen. Und das habe ich jetzt eigentlich auf Zusammenhänge getan, weil ich Artikel darüber schreiben tue. Ich habe euch seinerzeit das Buch über die Walliserboote, 150 Jahre Walliserboote schreiben. Ich habe die Geschichte von Agaro geschrieben. Ich tue also immer irgendetwas Sachliches machen. Und ich sehe meine Aufgabe und habe Freude daran, sage ich ganz ehrlich, dass der in einem Zeitungsartikel zum Beispiel genauer zum Schreiben und Darstellen. Das kommt aus meiner lehrhaften Natur uns an. Jetzt, ob ich da im Mittelpunkt stehe, das ist ein Zufallsprodukt. Manchmal wird der Artikel gelesen, dann hat er das Gefühl, voilà, der steht jetzt im Mittelpunkt. Manchmal wird er nicht gelesen. Und dann ist das weniger schlimm. Aber ich glaube, wenn man im Radio Rotto ein Kirchenmagazin macht, wie wir jetzt das eben so da machen, oder wenn ich im Walliser Boot schreibe, dann ist man automatisch, steht man da, oder? Aber ich sehe die Triebfeder zu dem, nicht in erster Linie, dass ich jetzt da unbedingt im Mittelpunkt stehen will, als vielmehr, dass ich eben den Prozess, der mein Leben interessant macht, drin sehe, was es alles gibt, was in der Wissenschaft läuft, was in der Kunst läuft, was in der Musik läuft. Und wenn ich da Sachen sehe, die ich finde, das wäre so interessant, dann tue ich das im Artikel darstellen. Ich bin von der Sache getrieben.
Also du gibst dir ja recht, mir, wie du sagst, Sachen den Leuten bekannt zu machen, die die Leute noch nicht wissen. Und nachher auf der anderen Seite aber kommst du im Prinzip auf den Grund, weil du irgendwie etwas gegen den Strom schreibst. Ist das nicht irgendwann demoralisierend? Du gibst dir Mühe und kannst es dann doch nicht recht machen.
Ich bin der Meinung, dass wir in einer pluralistischen Gesellschaft leben. Und darum sehe ich, wenn ich jetzt einen Sachzusammenhang darstelle über die Postmoderne, da wird sehr wahrscheinlich kaum einer gross reagieren, nehme ich an. Aber wenn man zum Beispiel aber jetzt so etwas schreibt, ich habe, wie du weißt, vielleicht da die Kolumnen übrigens, da greife ich hier und da mal an, da gibt es schon Reaktionen. Aber ich glaube, mit der Schreiberei oder mit der Arbeit in den Medien wollen wir ja, dass es eine Auseinandersetzung um das Problem gibt. Und da bin ich der Meinung, dass das gut ist. Ich bin denen, die da in seine Glas jetzt gegen mich geschrieben haben, in keineswegs beige. Ich bin der Meinung, dass sie das Problem, wie soll man schreiben über ein Konzert, dass sie das damit ins Bewusstsein von den Leuten bringen. Und dass dann nachher die Leute sehen, was recht ist. Ich bin überzeugt, der Vizepräsident von seine Glas, der wird da sehr wahrscheinlich das nächste Mal anders klopfen, als er jetzt heute geklopft hat. Ja? Für das wieder aufzugreifen. Also ich bin der Meinung, das ist gut und wenn darüber geredet wird, das muss geredet werden, dann kommt die Sache weiter.
Oder? Im Verlauf deines Sprechens hast du gemerkt, du machst sehr viel, du arbeitest sehr viel. Und du hast bei der Behauptung gesagt, ich bin ein Workaholic, ohne meine Arbeit gehe ich unter. Und da hast du gesagt, ja, ohne meine Arbeit gehe ich unter.
Ja, das mag vielleicht ein bisschen herklingen, aber ich muss sagen, die Arbeit sehe ich in meinem Leben als eine wesentliche Hilfe, dass ich überhaupt leben kann. Ich glaube, aber da bin ich nicht alleinig. Die Arbeit ist eine grundsätzliche Hilfe, dass wir können, ist irgendwie mit den Kräften, die wir haben, irgendwie können, wie soll ich das sagen, auswirken, dass wir können etwas gestalten, dass wir etwas sehen und so. Und das hilft mir einfach. Selbstverständlich ist das nicht das Einzige, was im Leben geht. Ich tue zum Beispiel, wenn ich jetzt Musik höre, ich habe zum Beispiel sehr gerne Bach oder ich habe gewisse Musiker und, oder wenn ich Literatur lese, dann habe ich auch Gefühle. Ich will nicht gerade sagen, dass ich nur arbeite. Also das Wort Workaholic, das ist sehr relativ zu sehen. Unter Umständen schaffe ich eben, wenn ich nicht schaffe. Das heisst, ich sammle Reserven und plötzlich sehe ich etwas, das kann ich machen. Workaholic würde ich jetzt also mit Reserven annehmen. Ich tue vielleicht systematisch schaffen, das wohl.
Und auf der anderen Seite sagst du wieder, ich freue mich auf mein Rentnerleben. Und als Rentner wirst du sicher im Lehrberuf nicht mehr tätig sein. Und da fehlt ja nachher irgendwo etwas. Und du sagst, ohne meine Arbeit gar nicht unten. Ist das nicht irgendwo ein Gegensatz, ein Widerspruch?
Ja, ich stelle mir vor, wie das Rentnerleben wird uns sehen. Da mache ich mir überhaupt gar keine Sorgen. Ich habe ganz verschiedene Projekte und ich sehe da, dass ich da eigentlich noch sehr viel zu tun hätte, wenn ich einmal der Pensionierte komme. Und das wird dann also in rund 3 Jahren der Fall sein. Ich stelle das immer wieder fest. Leute, die sagen wir, aktiv sind, die sagen mir, wenn sie pensioniert sind, hey, ist noch mehr Arbeit. Das ist eine Frage von der Organisation und meine geistigen Interessen sind einfach immer noch da und ich sehe da sorglos in der richtigen Gegend. Jetzt Rentner da sein, was du gesagt hast. Da meinst du natürlich einen, der für viele heute liegt und einfach da irgendwie in andere Länder reist, da am Strand hockt und sich da brünen und so. Zu denen kehre ich nicht unbedingt. Ich stellte mir einfach vor, dass das Rentnerleben endlich einmal die Zeit sein wird, wo ich mein Leben kann selber teilen kann, wo ich nicht einen Stundenplan in der Tasche habe. Ein Leben, das ich kann organisieren kann, so wie es mir am besten kommt. Dann würde ich ein bisschen Sport treiben, ich würde wandern, ich würde lesen, ich würde wieder schreiben und so weiter. Ich sehe dem also so entgegen. Also eine aktive Gestaltung von dem Rentnerleben sehe ich eher.
Ist das nicht irgendwo ein Selbstbetrug, den du da machst?
Wie meinst du das?
Ja, ich finde jetzt irgendwie, du sagst, du brauchst die Arbeit und liebst auch Lehrer zu sein. Und auf der anderen Seite sagst du aber, wie gesagt, Rentnerleben wird eine schöne Zeit sein. Du hast da nicht irgendwie etwas ausmalen, das gar nicht so wird sein?
Ja, ich bin grundsätzlich skeptisch, das ist schon richtig. Ich kann keine langfristigen Pläne machen, gell? Vielleicht komme ich krank, vielleicht erlebe ich das Rentnerleben überhaupt nicht, aber wenn man mir mal sagt, so, jetzt bist du pensioniert, dann erschrecke ich nicht. Und dann mache ich einfach irgendwie mir ein eigenes Leben. Ich sehe nicht, wieso ich da so Angst habe.
Richtig, wir sind immer noch bei diesen 10 Behauptungen. Eine von diesen Behauptungen war, die Bibel ist das erfolgreichste Märchen. Da hast du gesagt, nein, sicher nicht.
Als Märchen kann ich sie nicht annehmen. Märchen heisst ja eigentlich etwas, was so eine freie Erfindung ist. Ich glaube, die Bibel ist eines der geschicktesten Bücher, was es überhaupt auf der Welt gibt. Und darum habe ich gesagt, nein.
Also mit anderen Worten, stimmt alles, was an der Bibel steht?
Das ist natürlich sehr suggestiv, wie du jetzt darauf reagierst, Olivier. Alles habe ich nicht gesagt, das stimmt alles. Aber das Buch enthält einen Haufen ganz wichtige Sachen. Man kann nicht den sogenannten Pars pro Toto Fehler machen. Du kannst nicht das Kind mit dem Bad ausschütten. Sicher hat es in der Bibel Sachen, die man darüber diskutieren muss. Aber insgesamt finde ich das ein gescheites Buch. Und die Meinung habe ich natürlich schon daheim im Elternhaus bekommen. Ich muss da an meine Mütter denken, die Agnes Hagnauer, die jetzt auch noch in Agar und leben. Ihr verdanke ich ganz enorm viel, unter anderem euch, die Aufklärung, was Christentum ist, beeinflusst. Ich verdanke ihr sehr wahrscheinlich auch meine Neigung zum geschriebenen Wort. Sie hat ein dickes Aufsatzheft einmal gehabt. Und darin haben wir ganz fantastische Aufsätze von ihr lesen. Und das hat mich eigentlich auch in weltanschaulicher Hinsicht beeinflusst. Mein Vater, meine Mutter haben mir das also mitgegeben. Und darum habe ich das abgelehnt.
Bleiben wir noch einen Moment bei der Bibel oder bei der Religion. Es gibt in Deutschland eine Theologin, kennst du sicher, Frau Ute Ranke-Heinemann. Die hat die Jungfräulichkeit von der Jungfrau Maria angezweifelt. Er sagt, das ist biologisch gar nicht möglich, was eigentlich auch stimmt, wenn man die Tatsachen will sehen. Verstehst du die Äußerungen von der Frau?
Ich glaube, das, was du ganz allgemein sagst, das sind eigentlich die Fragen nach der Begründung der kirchlichen Dogmen. Das sind Glaubensinhalte. Man muss scharf unterscheiden zwischen Wissen und Glauben, meiner Meinung nach. Das muss man glauben oder man tut es eben nicht glauben. Jetzt, was die Frage von der unbefleckten Empfängnis ist in dem Sinn, das ist eine theologische Frage, die ich überhaupt nicht entscheiden kann, weil ich ja gar keine Theologie studiert habe. Ich würde sagen, das ist einfach ein Inhalt, ein wesentlicher Inhalt von der katholischen Lehre, die wir heute haben. Und wenn Ranke Heinemann Professorin ist für Theologie und das Gegenteil behauptet, dann stellt sie sich außerhalb von der Lehre und die Konsequenz ist, wir raten dir an, hört mal, da sind wir mit ihm nicht einig. Du triffst ja das Gleiche in jedem Fußballclub, gell? Wenn einer in einem Fußballclub ein Ego-Goal schießt, beständig, was wird man dem sagen? Dann sagt man, hört mal, du bist nicht statutenkonform. Es wäre besser, wenn du gehst. Natürlich ist das jetzt ein bisschen ein grobes Bild. Ich will dir damit nicht sagen, dass alle Theologen, die selber Ideen entwickeln, einfach selten gehen. Ich glaube, wir brauchen eine theologische Entwicklung und es wird vielleicht auch jetzt eine theologische Entwicklung geben. Gerade zum Beispiel auch über das Dogma hat es ja sehr verschiedene Meinungen. Zum Beispiel hat man euch schon stark überhaupt bedauert, dass man das dogmatisiert hat. Aber es entspricht dem traditionellen kirchlichen Glauben, was historisch so gewachsen ist.
Ist überhaupt noch konform junge Leute im Prinzip mit einer Geschichte, die vor 2000 Jahren passiert ist, erwachsen kommen? Ist das überhaupt noch konform?
Dass das konform ist, dass man junge Leute mit Geschichten kann gewissermaßen feiern und so, das zeigt dir zum Beispiel der Erfolg der Sekten. Du mal die Jugendsekten alle anschauen, das ist doch ein ungeheures Phänomen. Das ist eine ungeheure Erscheinung. Dann tut man pfannenfertige System vor die Nase und die glauben das. Der Mensch braucht das, was man sagt, ein Mythos im allgemeinen Sinn. Er braucht einfach etwas, an das er glaubt. Jeder glaubt an etwas, auch der Atheist glaubt. Er hat einfach vielleicht einen anderen Mythos. Und in dem Sinn würde ich sagen, ist das, was in der Bibel zum Teil steht, das ist zum Teil sicher historisch, aber zum Teil ist auch mythisch, oder? Und das ist ein Weltbild, was ich persönlich jetzt finde, vom Leben miteinander. Wäre das ein ideales Weltbild und ist ein idealer Mythos, nach dem könnte ich leben. Und ich bedauere eben nur sehr, dass es eben nicht gemacht wird. Aber dass man die Jugend, wie du gefragt hast, mit dem Mythos und mit dem Inhalt, was die Bibel ist, dass man die damit erzieht und führt, finde ich wichtig. Sie müssen eine Richtlinie haben, wobei sie nachher immer frei sind, gell? Wie wir vorher schon gesehen haben, ob sie den langfristig als trägend empfinden oder nicht. Aber heute treffe ich eine Haufen junge Leute, die suchend sind. Ich kenne im Oberwallis eine Gruppe, die Gruppe Immanuel. Das sind 100 Leute, junge Mütter und so weiter, die regelmässig zweimal im Monat zusammenkommen, zum Nachdenken über die Bibel, zum aus diesen biblischen Geschichten Kraft für sich selber zu suchen und was sich an dem orientieren. Das ist, würde ich sagen, sehr aktuell, wenn es sich auch in kleinen Gruppen abspielt.
Die Sekten steigen doch genau da ein, wo die Kirche aufhört. Im Prinzip bietet die Kirche den ersten Halt für einen Menschen. Jeder Mensch spürt irgendwo einen Halt, um weiterzukommen. Jeder Mensch spürt irgendwo an etwas, wo er teilen kann. Machen Menschen das nicht zu einfach? Sie wissen, Gott ist immer da, da ist die Kirche, ich kann gehen, aber sie denken nicht weiter. Was ist nachher? Was ist über der Kirche? Ist das nicht irgendwie jetzt gemütlich?
Also, hier stellst du die Frage nach dem Kirchenbild. Wie muss die Kirche sein? Ich glaube, an diesem Kirchenbild ist schon ziemlich viel herum Philosophie zu kommen. Auf der einen Seite hat man heute die Meinung, Kirche sei weitgehend eine Sozialstruktur. Die fortschrittlichen Theologen, die sehen einfach vor allem das so, dass Kirche der ist, wenn zwei oder drei einander helfen. Teilen ist zum Beispiel so ein Wort und so. Meiner Meinung nach, wenn man Kirche als bloße Sozialstruktur, wo man etwas abholen kann, wie du schon gesagt hast, betrachtet, in dem Moment ist eigentlich Kirche so eine Art Konsumverein. Wir müssen einfach einander helfen und das sind wir. Was da passiert ist und was eben die Sekten oder auch, sagen wir, katholische Gruppen und so weiter pflegen, die, das ist die mystische Überlegung. Die mystische Dimension, also das Irrationale, was früher in der Kirche da war, wenn man Latinisch hat gebetet und so weiter, wenn man einfach quasi einen Mythos darin gesehen hat, das ist abgebildet gekommen. Heute tut man quasi im Blutschein das Mess haben, um das extrem zu formulieren. Man tut irgendwie nicht mehr einen schönen, goldigen Kelch, man nimmt einfach quasi ein Glas und so. Es ist alles zusammen auf eine Ebene, eine Brücke gestossen worden, die alltäglich ist. Und diese Kirche, der Mythos und die mythische Kraft verloren, was heute zum Beispiel eben in diesen kleinen Gruppen jetzt wieder frisch gepflegt wird. Und an dem die Schuld, muss ich ganz ehrlich sagen, das ist eine innerkirchliche Entwicklung gewesen. Ich würde nicht einmal sagen, dass das gewöhnliche Volk das hat gemacht, aber das gewöhnliche Volk, also das Kirchenvolk als solches, hat das Defizit heute und stellt das eben fest. Und darum der Erfolg von diesen kleinen Gruppen. Also das Kirchenbild müsste meiner Meinung nach wieder ein bisschen mehr mystischer werden, man müsste einiges mehr machen.
Aber das heisst natürlich noch lange nicht, dass das Kirchenbild wieder so sollte hergestellt werden, wie es früher war.
Bei deiner Meinung, jeder Organismus, den wir auf der Welt haben, der wird sich entwickeln. Es wird auch in der Kirche Entwicklungen geben. Also, man hat ja schon ganz gewaltige Entwicklungen festgestellt im Zweiten Vatikanischen Konzil. Das ist ja ganz anders. Das ist ja gar nicht mehr zu vergleichen mit dem, was vorher war. Ich habe nur die vorkonziliäre Kirche erlebt. Und ich bin irgendwie glücklich, dass es eine Entwicklung gibt. Ich glaube auch da, dass in der Kirche, jetzt redet man zum Beispiel immer und sagt, ja, die Frauen und so weiter, die Frauen sollen Priester werden. Aber man beachtet nicht, welche unglaubliche Aufwertung die Frauen bereits in der Kirche erfahren haben. Heute gibt es eine Haufe Frauen, die tätig sind, die in der Kirche predigen, die als Pastoralassistentinnen und so weiter, die sozial tätig sind, die in der Katechese tätig sind. Die Kirche könnte gar nicht mehr Katechese und das alles machen ohne Frauen.
Aber das hätte man doch in das Priesterum gegeben.
Jetzt ist aber die Frage, wenn schon so viel können machen, jetzt hat Rom entschieden Nein. Ich weiss nicht, ob das Nein das allerletzte Nein ist, was es gibt. Ich habe gelernt, in den 15 Jahren, wo ich jetzt für die Kirche und die Informationen in der Kirche tätig bin im Oberwallis, dass es Entwicklungen gibt, aber dass die sehr langsam gehen. Und ich glaube auch, die Kurie in Rom, ich bin nicht der Meinung, dass die keine Fehler macht.
Es gibt ja sehr viele Probleme im Zusammenhang mit dem Papst. Man diskutiert die Sachen immer wieder, nehmen wir jetzt zum Beispiel Verhütungsmittel. Wenn der Papst in Afrika will predigen, Verhütungsmittel darf noch nicht benutzen. Teilst du die Meinung von ihm?
Also das ist wieder einmal so eine totale Frage. Ich würde sagen, man muss unterscheiden. Die Kondombenutzung, oder, die nach kirchlicher Lehre verboten ist, ein Kondom ist, das weißt du sehr genauso wie ich heute, das ist kein vollständiger Schutz. Gell, jetzt wenn die Kirche kann, nicht einfach sagen, nehmen jetzt alle zusammen ein Kondom, oder? Das ist mal das. Es gibt irgendwie da keine genauen Vorschriften und keine genaue Sicherheit. So gesehen würde ich einfach meinen, die Kirche tut mit allem, was sie sagt auf diesem Gebiet, tut sie auf die ethische Richtung schlagen. Sie sagt, hört, dort der Sexualtrieb, wie jeder andere Trieb beherrscht, geht zum Beispiel, bevor ihr mit einer Frau das macht, oder eben umgekehrt, wenn Schwule sind und so weiter, bevor ihr eben sexuell betätigt seid, die überlegen, was ihr macht, ihr habt da eine gewisse Verantwortung. Mit anderen Worten, die bringen da eine gewisse Komponente drin. Sagen wir jetzt einmal, die Kondomkampagne von der schweizerischen BTT-Betrieb, die auf der 60er-Marke ein Kondom drauf haben, ironischerweise von der Niki de Saint-Fall gemacht, oder? Ist das da auf Lot aufgezogen? Ich würde sagen, können doch die Liebe nicht nur auffassen als einen mechanischen Prozess, oder? Der einfach rein mechanisch abläuft. Da dahinter steht doch eine Seele, die jeder Mensch hat. Das ist doch nicht einfach nur ein reiner tierischer Ablauf, oder? Und die Kirche bemüht sich, auf das aufmerksam zu machen. Selbstverständlich, ob das in allen Fällen durchgeht, ob jeder Mensch das kann, das ist ein anderer Fall. Aber da gibt es jedem ein scheiss Gewissen und er sieht das. Ich würde meinen, was mich persönlich jetzt so ein bisschen schockiert hat in diesem Zusammenhang, ist das, die Kirche akzeptiert Medizin, oder? Wenn einer eine Blinddarm hat zum Beispiel, dann akzeptiert die Kirche, dass der operiert wird. Die Kirche tut euch natürliche Zeiten verproben, die nicht empfänglich sind, ausfindig machen. Früher hat das geheißen, die Methode Ogi no Knaus und so weiter. Mhm. Da hat sie gemeint, da gäbe es, das können wir dann machen. Mhm. Aber sie tut jetzt zum Beispiel nicht anerkennen, dass man heute Medikamente hat, also die Östrogen oder die Pillen und so weiter, was das könnte regulieren, das nimmt die Kirche nicht an. Und da habe ich euch schon einen gewissen Konflikt. Und das ist die Tatsache, dass sehr viele katholische Frauen, die im gebärfähigen Alter sind, man hat eine Umfrage gemacht in Deutschland unter Frauen, die im gebärfähigen Alter sind und gleichzeitig kirchliche Mitarbeiterinnen sind, dass ein ganz hoher Prozentsatz die Pille nimmt. Aber nur muss der Kirche zugestehen, dass sie auf die ethische Komponente, auf die seelische Wert, die im Sexual Acht und so weiter sind, hinweisen dürfen. Ja. Und das ist, dass der Papst nicht einfach Kondom verteilen oder Pillen verteilen kann. Der Papst ist eine geistige Macht und eine geistige Institution und er hat die Pflicht, meiner Meinung nach, in einer Welt, die total vermaterialisiert ist, wie Ischi, hat er einfach die Pflicht, auf das aufmerksam zu machen. In dem Sinn schütze ich das, was der Papst sagt.
Aber macht da die Kirche im Prinzip nicht einen Menschen kaputt, der sehr stark gläubig ist und dennoch der sexuelle Trieb hat ja jeder Mensch. Irgendwo, aber in einem gewissen Alter. Und macht da die Kirche einen Menschen kaputt, der sehr gläubig ist, indem sie sagt, nein, bis zur Heirat läuft da nichts, du darfst keine Verhütungsmittel benutzen, etc. Da kann der Mensch zugrunde gehen.
Er kann sicher zugrunde gehen, aber heute schauen wir das wirklich individuell an. Wenn jetzt jemand zum Beispiel in einer finanziellen Notlage ist und so, oder wenn einer zum Beispiel persönliche Gründe hat, letztlich muss er doch das selber entscheiden, gibt es das Gewissen. Man sagt immer mehr, wir gehen immer mehr in Richtung einer Gewissenskirche. Das tut die allgemeinen Grundsätze nicht ausschlagen, aber es gibt in jeder einzelnen Situation, es gibt wirklich Lagen, wo man also für die Pille müsste entscheiden. Nehmen wir jetzt mal an, wenn eine Familie ein Haufen Kind davon hat und wie soll die weiterleben? Mhm. Wie soll die weiterleben, wenn sie kein Geld mehr hat? Ja, da ist der Entscheid klar, oder? Nachdem wir die medizinischen Möglichkeiten haben. Das hat nichts einfach. Was muss ich dagegen vor allem sträubt, ist einfach eine reine Lust und hedonistische Philosophie, die einfach der Sexualakt tut, einfach auf eine tierische Dimension reduzieren. Jeder geht mit jeder an und jede geht mit jedem, nicht? Wo einfach keine Beziehungen da sind, keine menschlichen Beziehungen und das. Und insoweit, glaube ich, hat die Kirche recht.
Das geht irgendwie jetzt in die Richtung, was der Birmin zurück jetzt gesagt hat. Er wird momentan massiv attackiert, zum Beispiel im Blick. Er hat gesagt, AIDS ist Straf Gottes. Darfst du deine Meinung mit ihm teilen?
AIDS ist eine medizinische Erscheinung. Also ich bin nicht der Meinung, wie der Birmin, ich kenne ihn leider persönlich nicht, aber ich bin nicht der Meinung, dass er Straf Gottes ist. Das ist ein Problem, das die Menschheit offenbar selber geschafft hat. Und das müssen wir lesen. Also eine Straf Gottes, ich glaube nicht, dass es so offensichtlich alles zusammen eine Straf Gottes ist. Da kann ich euch sagen, eine Straf Gottes ist, dass wir so viele Leute auf der Welt haben, die Hunger sterbend, oder? Oder dass wir die und die Krankheit jetzt in dem Fall nicht kennen machen. Oder eine Strafe Gottes ist, dass ich arbeiten muss. Mit der Zeit ist alles eine Strafe Gottes. Ich teile die Meinung gar nicht.
Also ich muss ehrlich sagen, als ich das gelesen habe, bin ich am Anfang schockiert gewesen. Wobei jetzt kann ich mir sagen, mir ist es im Prinzip gleich, was er sagt. Das Einzige, was mich stört, der Birmin ist einfach ein Paradewalliser in der Ausserschweiz. Und ich lebe in der Ausserschweiz. Und dann sagt jetzt einfach plötzlich, die Walliser, die sind sowieso nie nebeneinander. Die wissen sowieso nicht, um was es geht. Und er ist sich einfach der Verantwortung nicht bewusst.
Man muss sehen, ein gläubiger Mensch, für den passiert nichts außerhalb vom Gläubigen. Gar nichts. Das heisst, er sieht sein Leben, seine Tätigkeit, seine Liebe, seine Entwicklung, seine Arbeit, alles zusammen im Rahmen von einem Glauben, oder? Im Rahmen und der Glaube gibt dem, was er macht, Sinn. Und insoweit kann ich mir das vorstellen, dass der Birmin so eben gesagt hat, wenn die Krankheiten in der Form auftreten, das ist eine Strafe Gottes, vielleicht hat er das so gesehen. Ich könnte mir das vorstellen.
Das sind sehr interessante Themen, wir könnten noch weiter diskutieren. Wir haben schon eine Stunde vollbracht, alles. Zum Schluss hören wir ein Lied an. Was hast du zum Schluss uns gesucht?
Also wenn ich kurz zu der Musik etwas sagen darf, was wir bis jetzt gehört haben. Glenn Miller, ein Lieblingskomponist von mir, da haben wir Moonlight Serenade gespielt. Nachher haben wir Edward Grieg aus Holbergs Zeit einen Satz gespielt. Und ganz zum Schluss wollte ich eine von der schönsten Musiken hören, falls das möglich ist. Ich hoffe, dass euch die Zuhörer da Freude haben. Das ist aus der Zauberflöte von Wolfgang Amadeus Mozart, die Arie O Isis und Osiris, denn da tut der Priester Sarastro für die, für das Paar, was ich da zeigt, in dem wunderbaren Stück, tut er um Weisheit bitten. Und das ist etwas, was wir alle bräuchten. Wir müssen die Weisheit haben.